ARD Sounds.
Im Dunkeln bewegen sich Hände durch den Boden. Langsam, vorsichtig, immer wieder dieselbe Bewegung. Erde wird gelöst, zur Seite geschoben, leise verteilt. Kein Geräusch darf zu laut sein, denn wir befinden uns in einem marokkanischen Gefängnis. Die Luft ist schlecht, der Raum eng, die Kräfte lassen nach. Doch aufhören ist keine Option. Denn dieser Tunnel ist die einzige Möglichkeit, hier wieder herauszukommen. Meine lieben Mäuse des Wissens, willkommen zurück zu einer neuen Folge Wissen mit Zoe. Und heute gibt es eine echt krasse Geschichte. Denn ihr habt euch für Malika Ufkir entschieden. Eine Frau, die es wirklich nicht leicht hatte. Eigentlich beginnt alles von außen betrachtet gut. Sie kommt an den marokkanischen Königshof, doch ein einziger Tag zerstört dann ihr gesamtes Leben und soll dafür sorgen, dass sie zu Unrecht für eine sehr lange Zeit ins Gefängnis kommt. Wie genau das alles passiert und ob ihre Flucht gelingt, hört ihr jetzt. Denn ihr hört Wissen mit Zoe. Kapitel 1: Das Mädchen aus dem Palast. Es ist das Jahr 1953 in Marokko. Denn dort in der Stadt Marrakesch wird ein Mädchen namens Malika Ufkir in eine ziemlich bedeutsame Familie hineingeboren. Denn ihr Vater, Mohamed Ufkir, gehört damals zu den mächtigsten Männern des Landes. Er ist ein sehr hoch angesehener General und steht dem marokkanischen König Mohammed V. sehr nah. Auch ihre Mutter Fatima stammt aus einer einflussreichen Militärfamilie. Für Malika bedeutet das also von Anfang an, dass ihr Leben sehr nah an der Macht beginnt. Sie wächst in Luxus auf, ihrer Familie fehlt nichts. Doch dann, als sie gerade einmal 5 Jahre alt ist, nimmt ihr Leben eine seltsame Wendung. Für das kleine Mädchen ist das alles schwer zu verstehen, aber plötzlich steht sie am marokkanischen Königshof. Und das nicht als Besucherin. Sie wird adoptiert. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, wieso denn adoptiert? Ihren Eltern geht's doch gut, es gibt ja gar keinen Grund. Für die Familie nicht, aber für König Mohammed V. Denn dieser möchte eine Begleiterin für seine Tochter, für die Prinzessin Amira. Malika soll ihre Freundin im Alltag sein, quasi ihre Spielgefährtin. Normalerweise würden Eltern an dieser Stelle wahrscheinlich ablehnen und sagen, dass sie ihre Tochter bei sich behalten wollen. Doch in einer Monarchie wie der damaligen marokkanischen hat der Wunsch des Königs ein ganz anderes Gewicht. Das ist keine höfliche Einladung, sondern quasi ein Befehl. So wird Malika also in eine neue Welt versetzt, die zugleich glänzend und fremd ist. Anfangs fühlt sie sich sehr wohl, sie hat eine starke Bindung zu König Mohammed, beschreibt ihn auch später als sehr warmherzige Person, fast wie ein zweiter Vater. Dazu lebt das kleine Mädchen plötzlich an einem Ort, von dem andere nur träumen können, umgeben von Reichtum, von Bediensteten, von festlichen Räumen, von allem, was nach Märchen klingt. Erstklassiges Essen, die beste schulische Ausbildung durch Privatlehrer, große Spielzimmer, ein eigenes Kino. Doch dann gibt es die erste Veränderung. Unerwartet verliert König Mohammed sein Leben, Malika wird davon tief getroffen. Und dadurch soll sich alles sehr verändern. Mohammeds Sohn Hassan wird der neue König. Er ist sehr viel weniger warmherzig, dafür strenger. Malika bekommt in der Folgezeit immer mehr zu spüren, dass sie anders ist, eben keine geborene Prinzessin, nicht Teil des königlichen Stammbaums. Sie lebt zwar in diesem prunkvollen Palast, aber sie ist dort nicht wirklich zu Hause. Malika gehört nur so lange zur Familie, wie andere es erlauben. Und dazu kommt noch, dass sie ihre eigene sehr vermisst. Doch mit einer Sache rechnet sie nicht. Weit vom Palast entfernt plant ihr Vater etwas. Etwas, das sie ihm niemals zutrauen würde. Etwas, das Malikas Leben und damit unsere Folge hier komplett verändern wird. Kapitel 2: Der Tag, der alles verändert. Am Morgen des 16. August 1972 scheint eigentlich alles 1:1 so wie immer zu sein. Malika ist mittlerweile 19 Jahre alt, lebt noch immer am marokkanischen Königshof. Sie ist gerade aufgestanden, doch hunderte Kilometer entfernt wird es nun passieren. Wir springen dazu in den Luftraum. Auf etwa 10.000 Meter Höhe fliegt eine Boeing 727. Doch das ist kein normales Flugzeug, es ist die persönliche Regierungsmaschine von König Hassan. Er ist gerade auf dem Rückweg von einem seiner französischen Schlösser nach Marokko, als plötzlich neben seinem Flugzeug 6 Kampfjets auftauchen. Schnell ist zu erkennen, dass sie zur marokkanischen Luftwaffe gehören. Erst glaubt Hassans Crew, dass die Jets wohl eskortieren, also als würden sie das Flugzeug des Königs begleiten und schützen. Doch dann passiert das Unfassbare. Die Jets eröffnen das Feuer, Maschinengewehre hämmern gegen den Rumpf der Boeing 727. Das Flugzeug von Hassan wird schwer von Raketen getroffen, Metall wird aufgerissen, Splitter fliegen durch die Luft. Instrumente im Cockpit werden zerstört. Die Boeing wird schwer getroffen. Systeme fallen aus, wichtige Anzeigen versagen, Teile der Steuerung funktionieren nicht mehr richtig. Die Maschine verliert rasant an Höhe, sackt mehrere tausend Meter nach unten. Im Inneren bricht Panik aus, niemand an Bord weiß, was hier gerade passiert. Jeder Moment könnte der letzte sein. Der Pilot versucht verzweifelt, die Kontrolle zu behalten, doch die Situation wird immer schlimmer. Die Jets eröffnen erneut das Feuer, 2 der 3 Triebwerke fallen aus. Den Offizieren an Bord wird klar, was das hier gerade soll. Es ist ein Angriff auf Hassan. Also schalten sie schnell. Per Funk senden sie angeblich eine Nachricht an die angreifenden marokkanischen Jets. Sagen, dass der König getroffen wurde, er lebt nicht mehr. Und die Täuschung funktioniert wohl. Die Kampfflugzeuge drehen tatsächlich ab. Es gleicht einem Wunder, auch das, was danach passiert. Denn dem Piloten gelingt es, die schwer beschädigte Boeing am Flughafen von Rabat zu Boden zu bringen. Die Landung ist zwar sehr hart, doch Hassan überlebt. Vom Flugzeug gibt es danach nur sehr wenige Bilder. Eins davon haben wir euch als Nummer 1 in die Shownotes gepackt. Sofort beginnt die Suche nach demjenigen, der diesen Angriff in Auftrag gegeben hat. Und die ein oder andere Person unter euch wird sich denken, was kommt jetzt? Es ist Mohamed Ufkir gewesen, der Vater unserer Protagonistin dieser Folge. Er ist mittlerweile zum Verteidigungsminister unter König Hassan aufgestiegen. Doch das reicht ihm wohl nicht. Zeugen sprechen von absolutem Schock in seinem Gesicht, als er erfährt, dass der König den Angriff überlebt hat. Er weiß zu diesem Zeitpunkt, dass sein Plan katastrophal gescheitert ist. Er wird noch am selben Abend in Hassans Palast geführt. Wenige Stunden später lebt Mohamed Ufkir nicht mehr. Und damit zerbricht Malikas gesamte Welt an einem einzigen Tag. Alles, was ihr Leben bisher ausgemacht hat, ist in wenigen Augenblicken verschwunden. Die Nähe zum König, das Leben im Palast, der Schutz und die Liebe ihres Vaters. Und als wäre all das noch nicht schlimm genug, stürmen Offiziere 4 Monate später dann auch noch ihr Zimmer. Und in den Händen halten sie Handschellen. Kapitel 3: Dunkelheit und Ratten. Es ist wie in einem fürchterlich schlechten Film. Es gibt keine Erklärung, keinen Prozess, kein Urteil. Nur eine Zelle. In ihr sitzen Malika, ihre Mutter und ihre 5 Geschwister. Niemand von ihnen ist nachweislich am Angriff auf König Hassan beteiligt gewesen. Anfangs hoffen sie auf einen schnellen Prozess, sie könnten unter Eid ihre Unschuld erklären. Doch dazu wird es nicht kommen. Ein Jahr vergeht, dann 2, dann 3. Immer wieder wird die Familie in ein anderes Gefängnis verlegt. An Orte, die so abgelegen sind, dass niemand sie findet. Und als wäre das nicht schlimm genug, werden sie dann auch noch getrennt. Aufgeteilt in 3 Zellen. Malika kommt in eine mit ihren Schwestern. Licht gibt es so gut wie keins. Manchmal wissen sie nicht, ob es draußen Tag oder Nacht ist. Essen gibt es nur wenig, gerade genug, um irgendwie zu überleben. Hunger wird zum ständigen Gefühl, auch das Wasser ist knapp. Unglaublich fürchterliche, menschenunwürdige Bedingungen. Doch das Schlimmste für die Familie ist die Isolation. Niemand darf sie besuchen, keine Briefe erreichen sie, keine Nachrichten von draußen. Die Welt existiert irgendwann nur noch in ihren Erinnerungen. Aber sie kämpfen, sie wollen nicht aufgeben. Um nicht daran zu zerbrechen, beginnen sie Routinen zu erfinden, erzählen sich Geschichten, spielen kleine Theaterstücke, erfinden Spiele, sie versuchen sogar die jüngeren Schwestern zu unterrichten. Das alles machen sie mit sehr einfachen Kommunikationswegen zwischen den Zellen. Mit Klopfzeichen oder geflüsterten Worten. So vergeht Jahr um Jahr. Kein Ende in Sicht, bis 1987 endlich Bewegung in das Ganze kommt. Die Familie ist mittlerweile schon seit 15 Jahren eingesperrt. und ihnen wird so langsam klar, sie werden hier nicht entlassen werden. Es gibt keine Hilfe. Also beginnt es zunächst sehr langsam. Immer wenn die Wärter ganz weit entfernt zu hören sind, fangen sie an zu graben. Sie sitzen nämlich in einem Wüstengefängnis. Kein Beton als Boden, sondern nur sehr harte Erde. Und mit etwas Kraftaufwand kommt man durch den Boden. Tag für Tag, in absoluter Stille, graben sie so einen Tunnel, verstecken ihn mit Kleidungsfetzen, wenn die Wärter in der Nähe sind. Und tatsächlich, nach Monaten ist er fertig und führt tatsächlich auch nach draußen. Doch wer jetzt hofft, dass die Zeit des Eingesperrtseins hier für die Familie endet, den müssen wir leider enttäuschen. Sie werden nach nur 5 Tagen in der Wüste entdeckt, gefasst und bestraft. Noch mehr Isolation, noch weniger zu essen. Und dennoch soll dieser Fluchtversuch alles verändern. Die Welt erfährt davon, einzelne simple Meldungen gelangen nach draußen. So werden Menschenrechtsorganisationen darauf aufmerksam. Internationale Stimmen beginnen, Fragen zu stellen. Auf einmal gerät ein Stein ins Rollen, der Druck auf das Regime wächst. Und so passiert 1991 dann das, womit sie selbst nicht mehr gerechnet hatten. Nach fast 20 Jahren kommen sie tatsächlich frei. Erneut ohne großen Prozess, ohne echte Aufarbeitung. Einfach so werden sie freigelassen. Nach fast 19 Jahren in Haft. Kaum vorzustellen, wie sich das anfühlen muss. 5 Jahre später, 1996, verlässt Malika Marokko. Sie geht nach Europa, beginnt ein neues Leben in Frankreich und sie entscheidet sich, ihre Geschichte zu erzählen. Gemeinsam mit Michelle Fitoussi schreibt sie ein Buch, veröffentlicht es und es wird zum Bestseller. Malika bekommt eine Stimme, erzählt ihre grausame Geschichte. Als sie in einem Interview gefragt wird, wovon das Buch handelt, sagt sie:
The journey of a newborn woman of 45 years. And how she discovered a new life.
Dieses Buch ist die Geschichte einer Frau, die mit 45 Jahren neu geboren wird und wie sie ein neues Leben für sich entdeckt. Es wird in viele Sprachen übersetzt, von Millionen gelesen. Die Geschichte lässt niemanden kalt. Denn sie zeigt etwas Grundlegendes. Wie schnell ein Leben zerstört werden kann, wie Macht über Menschen bestimmen kann. Und wie viel Stärke es braucht, um nach 20 Jahren Dunkelheit wieder in ein neues Leben zurückzufinden. Zusammenfassung: Malika Ofkir wächst als Tochter eines der mächtigsten Männer Marokkos im Luxus auf, wird mit 5 sogar vom Königshof adoptiert. Doch im Jahr 1972 ändert ein einziger Tag alles. Nach einem gescheiterten Putschversuch ihres Vaters verliert dieser sein Leben. Und Malika sowie ihre gesamte Familie wird ohne Anklage verhaftet. Es folgen fast 20 Jahre in Gefangenschaft. Isolation, Hunger, Krankheiten und völlige Abgeschiedenheit bestimmen ihr Leben. Erst ein Fluchtversuch macht ihr Schicksal international bekannt und setzt das damalige marokkanische Regime unter Druck. 1991 kommt schließlich die Freilassung. Malika geht daraufhin nach Frankreich, lebt auch heute noch in Paris und baut sich dort ein neues Leben auf. Sie arbeitet als Autorin und wird vor allem durch ihr Buch Stolen Lives bekannt. Wie es aussieht, seht ihr als Nummer 2 in den Shownotes. Es wird weltweit gelesen und sorgt für große Aufmerksamkeit. Ihre Geschichte wird zu einem wichtigen Beispiel für geheime Haft und menschenunwürdiger politischer Vergeltung. Auch in der Forschung und bei Menschenrechtsorganisationen spielt ihr Fall bis heute eine Rolle. Malika wird sogar aktiver Teil der Aufarbeitung von Menschenrechtsverletzungen und steht stellvertretend für viele unsichtbare Opfer dieser Zeit. Außerdem schreibt sie weitere Bücher, gibt Interviews, hält Reden. Alles dafür, dass ihr Überleben auch anderen eine Stimme und eine Chance gibt, deren Leid bis heute vielleicht niemand sieht. Boah, das war echt eine heftige Folge. Wie unglaublich schrecklich muss dieser eine Tag gewesen sein. Von Palast zu dunklem Kerker. Und das völlig unschuldig. Das ist wirklich verrückt. Zum Glück sind sie freigekommen nach all dem Leid. Umso geehrter fühle ich mich, dass ich ihre Geschichte erzählen durfte. Und ich hoffe sehr, dass Malika und ihre Familie heute glücklich sind. Stellt uns gerne all eure Fragen, die ihr zur Folge habt. Die gibt es dann next week. So wie jetzt sogar gleich 4 Stück zu unserer Dame der letzten Woche, Königin Elizabeth II. Frage Nummer 1 kommt von Maxi. Zoe, ab wie vielen Jahren kann man eigentlich englischer König oder Königin werden? Also was passiert zum Beispiel, wenn ein Baby nachrückt? Sehr, sehr smarte Frage, Maxi. Also im Vereinigten Königreich gibt es dafür kein Mindestalter. Man wird es sofort in dem Moment, in dem der vorige König oder die vorige Königin stirbt oder abdankt, also quasi freiwillig die Krone abgibt oder sie abgeben muss. Wenn in diesem Moment ein Baby als nächstes in der Reihe dran wäre, würde es rechtlich tatsächlich sofort Königin bzw. König werden. Regieren würde das Baby dann aber nicht selbst, sondern ein Regent oder eine Regentin würde die wichtigsten Aufgaben übernehmen, bis das Kind dann alt genug ist. In Großbritannien ist dafür die Grenze bei 18 Jahren. Frage 2 ist von Coconut. Wie schwer ist so eine britische Krone eigentlich? Erstmal hat sie einen ziemlich coolen Namen. St. Edward's Crown. Und sie wiegt etwa 2,3 Kilogramm. Das klingt erstmal gar nicht so viel, aber packt euch mal 2 Kilometer auf den Kopf, das ist ganz schön viel. Vor allem, wenn man lange stillsitzen oder gehen muss. Sogar die Royal Collection schreibt, dass sie wegen ihres Gewichts früher oft eher in der Hand getragen oder auf den Altar gelegt wurde, statt lange auf dem Kopf zu bleiben. Frage Numero 3 hat Amy gestellt. Warum hat die Krönung von Elizabeth erst ein Jahr nach dem Tod ihres Vaters stattgefunden, also weshalb die lange Pause? Sehr gut aufgepasst. Elizabeth wird zwar sofort Königin, als ihr Vater George VI. Am 6. Februar 1952 stirbt, die Krönung findet aber erst am 2. Juni 1953 statt. Das liegt vor allem daran, dass diese ein so riesiges Ereignis ist, das sehr lange vorbereitet werden muss. Außerdem gibt es die Tradition, nach dem Tod eines Monarchen erst eine Zeit der Trauer vergehen zu lassen, bevor man so ein großes festliches Ereignis feiert. Und heute noch eine Bonusfrage, weil einfach so viele gute kamen. Sie ist von Lennart. Zoe, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Monarchie und einer Diktatur? Also, heute bedeutet eine Monarchie nur, dass es einen König oder eine Königin als Staatsoberhaupt gibt. In Ländern wie Großbritannien darf der Monarch aber nicht einfach alles allein bestimmen. Dort machen vor allem das Parlament und die gewählte Regierung die Politik. Das ist also eine, wie wir in der neuesten Folge von Wissen mit Johnny gelernt haben, konstitutionelle Monarchie. Die Königin oder der König ist dabei eher eine Figur nach außen als jemand, der tatsächlich politische Entscheidungen trifft. Eine Diktatur hingegen ist etwas ganz anderes. Dort hat meist eine Person oder eine kleine Gruppe sehr viel Macht und die Menschen können oft nicht frei mitbestimmen, nicht frei wählen oder nicht offen widersprechen. Und damit sind wir auch wieder am Ende unserer Folge angekommen. Lasst uns gerne wissen, wie sie euch gefallen hat. Und wie immer seid ihr jetzt dran. Wir haben uns dieses Mal eine kleine Special-Umfrage für euch überlegt. Und zwar 3 spannende Frauen, die die Wissenschaft so richtig revolutioniert haben. Als erstes Mileva Maric, eine begabte Physikerin und die erste Frau im Physikstudium an der ETH Zürich, die lange im Schatten ihres Ehemannes Albert Einstein steht. Dann Ada Lovelace, eine Mathematikerin des 19. Jahrhunderts mit visionären Ideen, die durch ihre Arbeit an einer frühen Rechenmaschine als erste Programmiererin der Welt gilt. Und Hedy Lamarr, sie ist eine Hollywood-Schauspielerin und zugleich eine brillante Erfinderin, die eine Funktechnik entwickelt, die später zur Grundlage für WLAN und Bluetooth wird. Wir sind wie immer gespannt, für wen ihr euch entscheidet. Damit hören wir uns dann am Mittwoch um 23.59 Uhr wieder. Ich freue mich schon sehr drauf. An der Stelle auch nochmal der Hinweis, dass es uns wirklich so, so freuen und helfen würde, wenn ihr dem Podcast 5 Sterne gebt. So oder so, ganz viel Liebe für euch alle und für weniger Wissen, entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.